Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Wann haben Sie sich zuletzt in ein Buch vertieft? Was um alles in der Welt soll aus Kindern und Jugendlichen werden, die statt zum Taschenbuch nur noch zum Tablet greifen und die mitunter kaum noch in der Lage sind, zusammenhängende längere Texte zu verstehen? Verlieren wir die Kulturtechnik des Lesens oder verändert sie sich nur, weil lesende Menschen neue Medien nutzen? Und welche neuropsychologischen Prozesse laufen beim Lesen ab? Diesen Fragen geht eine dreiteilige Gesprächsreihe am Hamburger Literaturhaus nach über die Zukunft des Lesens. Ursula Storost war für uns dort und hat sich umgehört.
Im Juli dieses Jahres atmete man auf beim Börsenverein des deutschen Buchhandels. Der Sinkflug der Buchverkäufe seit 2012 schien laut Statistik nicht nur gestoppt, sondern die Zahlen bewegten sich wieder zaghaft nach oben. Geschäftsführer Alexander Skipis gab sich erleichtert.
Wir haben bis Ende Mai ein Umsatzwachstum von 4,1% erzielen können und wir haben ein Absatzwachstum von 1,7% erzielen können. Das ist für den Buchmarkt und für diese Monate schon eine kleine Sensation.
Die Besucherinnen und Besucher im Hamburger Literaturhaus hören solche Nachrichten mit Freude. Was die Zukunft des Lesens angeht, bleiben sie aber skeptisch.
Wir kommen beide aus dem Buchhandel und beobachten natürlich die Veränderung. Wir sehen es im Laden unmittelbar. Die Älteren kommen vielleicht auch noch, um Bücher für Kinder und Enkelkinder zu kaufen. Dass Kinder selber in den Buchladen kommen, um sich Bücher zu kaufen, wird irgendwie immer ein bisschen seltener.
Ich sehe das auch in meinen eigenen Kindern, die eigentlich gerne lesen. Die haben ziemlich spät das angefangen mit Smartphone. Und seit sie das haben, geht ganz viel Zeit dafür drauf. Auch für Netflix, wo sie sich irgendwann angemeldet haben. Die würden ganz gerne lesen, die lesen eigentlich auch gerne. Aber die Zeit, die ist dann einfach schon weg und der Tag ist dann rum.
Rainer Moritz, Leiter des Hamburger Literaturhauses, stößt mit seiner Veranstaltungsreihe zur Zukunft des Lesens auf großes Interesse. Dabei problematisiert er auch das veränderte Leseverhalten.
Was heißt denn lesen? Auch Kinder, die am Smartphone sitzen, lesen oft viel. Auch Menschen, die nur noch im Internet unterwegs sind, lesen. Sie lesen anders vielleicht als früher. Das wird sich vielleicht erst in 10, 20 Jahren herausstellen, wie die Menschen sich verändern, wie der Kopf sich verändert, wenn eben nur noch auf digitalen Geräten gelesen wird.
Für Rainer Moritz gibt es keinen Grund für Kulturpessimismus. Allerdings hört er immer wieder von Lehrerinnen und Lehrern,
dass es immer schwerer wird, sogenannte Ganztexte zu lesen. Das heißt, je länger ein Text, umso schwieriger für Schüler, sich heute hinein zu vertiefen, weil sie es eben gewohnt sind, Häppchen zu lesen, kleine Ausschnitte zu lesen.
Gute Lesekenntnisse, so die Kommunikationswissenschaftlerin Sabine Ühlein, seien keine Garantie, aber eine Voraussetzung für Bildung. Dafür engagiert sich die Geschäftsführerin der Stiftung Lesen mit zahlreichen Aktionen in Kita, Schule und Familie. Studien zeigten, elterliches Vorlesen fördert Bildung.
Wenn Kindern vorgelesen wird, von frühestem Alter an, entwickeln sie sich zu interessierten Menschen, die empathischer sind, die sozialer sind, die besser in der Schule sind. All das belegen Studien. Also die Kraft von Vorlesen, das Potenzial von Vorlesen ist ein derartig einfacher und letztendlich auch kostengünstiger Impuls, den wir allen Familien anraten.
In Deutschland gäbe es trotz des hohen Bildungsniveaus immer noch erhebliche Defizite beim Lesen und Schreiben. Und das habe nichts mit der Digitalisierung zu tun.
Wir wissen aus Studien, ein Drittel der Familien mit Kindern von 2 bis 8 Jahren lesen nicht vor. Jedes fünfte Kind verlässt die Grundschule mit nicht ausreichenden Lesekenntnissen. Jeder fünfte 15-Jährige, das sind PISA-Ergebnisse, hat Probleme mit Lesen und Schreiben. Und 16,2% der Erwachsenenbevölkerung hat ebenfalls Probleme und wird als gering literalisiert bezeichnet.
Dass mehr als 16% der erwachsenen Deutschen gar nicht oder kaum lesen und schreiben können, sei ebenso erschütternd wie logisch. Das Problem, so Sabine Ühlein, sei durch Versäumnisse in der Kindheit geprägt.
Es ist sehr schwierig, Erwachsene zum Lesen zu bringen. Deswegen wollen wir dazu kommen, dass Kinder so früh wie möglich und so gut wie möglich Zugang zu Texten und zu Geschichten haben, dass sie selbst stabile Lesende werden, um dann gar nicht in diese Lage zu kommen, nicht gut lesen und schreiben zu können.
Dass Lesen und Schreiben eine der wichtigsten Kulturtechniken für Bildung ist, so der Erziehungswissenschaftler Jöran Muus-Meerholz, gilt auch im digitalen Zeitalter. Aber man könne alte Vorstellungen nicht eins zu eins auf die digitale Welt übertragen, sagt er.
Die digitale Welt tickt in vielerlei Hinsicht ganz anders als die analoge Welt. Und ich vergleiche es sehr gerne mal mit den Medienwelten des Pinguins. Der Pinguin hat auch zwei Medienwelten, nämlich die unter Wasser und die an Land. Und an beiden Welten ist er ganz unterschiedlich unterwegs. Und man kann das sehr schlecht miteinander vergleichen, weil beide Welten tatsächlich so fast eigene Naturgesetze haben.
Der Bildschirm, so Jöran Mus-Meerholz, verändere Texte, mache sie multimedial.
Wenn ich einen Artikel auf der Webseite einer Zeitung lese, dann kann ich auf ganz viele Sachen klicken, werde von ganz vielen Sachen abgelenkt. Das heißt, diese neue Medienwelt ist nicht neutral für den Inhalt, sondern macht ganz viel und verändert den Inhalt, selbst wenn der Text vermeintlich gleich bleibt.
Dieses andere Lesen, bei dem man unzählige Zusatzinformationen anklicken kann, müssen Menschen lernen. Wissen Leserinnen und Leser nach einiger Zeit noch, was sie eigentlich lesen wollten? Oder haben Sie sich nach dem dritten Klick bereits verzettelt?
Wir müssen uns in den nächsten Jahren noch darauf einlassen, dass wir ganz viel erst herausfinden. Es ist nicht mehr so, dass die Erwachsenen einfach der nachfolgenden Generation beibringen können, wie das geht.
Um eine Vorstellung von der Zukunft des Lesens zu bekommen, müsse man heute auch herauskriegen, was wie funktioniert. So Jöran Mus-Meerholz.
Ich denke, dass die Medienwelten sich immer geändert haben, das Leseverständnis sich immer gewandelt hat. Und deswegen ist es nicht so statisch, früher hatten wir das und jetzt ist es weg, sondern es verändert sich.
Aber früher wie heute ist Lesen Bildung. Und intensives Eintauchen in Texte und Literatur gehört dazu. Die menschliche Fähigkeit zum Lesen und Schreiben gibt es seit etwa 5000 Jahren. Sie hat im Laufe der Evolution das Gehirn komplexer werden lassen, sagt der Neurowissenschaftler Professor Dietmar Kuhl vom Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Lesen bedeutet analysieren. Wer von einer Kuh liest, sieht sie vor sich, hört ihr Muhen und ist zusätzlich in der Lage, diese Reize in das grammatikalische Geschehen des Textes und die laufende Erzählung einzubetten.
Und das mag unser Gehirn. Unser Gehirn ist dazu gebaut, komplexe Dinge zu analysieren. Und wenn wir das nicht nutzen, verkümmert unser Gehirn. Unser Gedächtnis wird schlechter.
Beim Lesen arbeitet das Gehirn auf Hochtouren. Dabei spielt es keine Rolle, ob wir etwas lesen oder es tatsächlich tun, zum Beispiel laufen, weinen, wütend sein. In beiden Fällen werden dieselben Areale im Gehirn aktiviert und sie vernetzen sich immer neu. Das Gehirn verändert sich, auch durchs Lesen.
Es gibt zum Beispiel Studien, wo Probanden Anna Karenina gelesen haben und sich in die Gefühlswelt hineinversetzt haben, die Verzweiflung dieser Frau gespürt haben. Es werden Areale im Hippocampus, in der Amygdala aktiviert. Und wenn man diese Probanden nachträglich Tests unterzieht, sich ihre Empathie anschaut, sieht man, dass sie jetzt empathischer geworden sind und ihre emotionale Intelligenz, also ihre Fähigkeit, wie sie sich in andere Personen hineinversetzen können, gestiegen ist.
Auch digitale Texte können Mitfühlen und Mitleiden befördern. Aber, so Dietmar Kuhl, Wissenschaftler haben Unterschiede herausgefunden. Informationen aus E-Books können Menschen nicht gut im Langzeitgedächtnis abspeichern. Das mag damit zusammenhängen, dass ein gebundenes Buch in der Hand mehr Sinne aktiviert als ein Tablet.
Es gibt den Unterschied, dass bei den E-Books wir nicht genau wissen, wo wir in diesem Buch sind. Es gibt bei vielen Programmen dann vielleicht die Seitenzahl oder einen Balken, aber uns fehlt die Haptik. Wir sind zu sehr in einem leeren Raum. Wenn wir ein Buch aufschlagen, wir wissen, wir haben die Hälfte des Buches in der Hand, wir wissen genau, wo dieser Satz steht, wo die Geschichte steht. All diese Informationen fehlen uns ein wenig bei den E-Books.
Ohne vertieftes Lesen gehe die Fähigkeit zum Perspektivwechsel beim Menschen verloren, befürchtet Christoph Bungartz. Der Philosoph und Germanist ist verantwortlich für Kultursendungen im ARD-Fernsehen wie Bücherjournal oder Druckfrisch. Untersuchungen der amerikanischen Leseforscherin Marianne Wolff würden dies belegen.
Ich glaube, das Wichtigste, was wir verlieren, wenn wir keine Literatur mehr lesen, ist die Fähigkeit, die Perspektive zu wechseln. Die Welt mit anderen Augen zu sehen, menschliches Verhalten mit anderen Augen zu sehen. Und das hat, glaube ich, nicht nur eine ästhetische Komponente, dass es schön sein kann, einen Roman zu lesen, sondern vielleicht ein bisschen pathetisch gesagt auch eine ethische Komponente. Denn wenn ich mich in einen anderen hineinversetzen kann, relativiere ich mich selbst.
Und auch Filme, davon ist der Fernsehmann überzeugt, können das vertiefte Lesen nicht ersetzen.
Weil die Bilder im eigenen Kopf, die da entstehen, das ist nochmal eine ganz andere produktive Leistung.
Assoziative Vorstellungen entstehen auch beim Lesen von Online-Texten, sagt Jürgen Kaube. Der Volkswirt und Soziologe ist Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Viele Leser seiner online gestellten Zeitungstexte, so die Erfahrung von Jürgen Kaube, lesen kurz und oberflächlich, kommentieren aber schnell.
Insbesondere bei Aufregerthemen, da hat man den Eindruck, sie schreiben, bevor sie gelesen haben. Ja, also manche. Beispiel, sie schreiben über Israel oder sie schreiben über Ehe für alle oder sowas. Auch bei Lehrern manchmal, da kann es passieren, sie schreiben einen Text, von dem sie selber subjektiv der Überzeugung sind, das war jetzt ein Text zugunsten der Lehrer. Und dann gibt es gleich jemand, der sagt, wieder dieses Lehrer-Bashing. Das heißt, die Leute haben im Kopf etwas, was sie erwarten, und das überformt ein bisschen die Tatsache, dass es im Text eigentlich anders steht.
Ursula Storost berichtete über die Zukunft des Lesens, so das Thema einer Gesprächsreihe im Hamburger Literaturhaus. Am 29. Oktober heißt es im dritten und letzten Teil Where Are All the Readers Gone? Über abtrünnige, Netflix-süchtige, aber auch reumütig zurückgekehrte Leser, die der Buchbranche neue Hoffnung geben.